Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten, ausgestattet mit immenser Macht. Der Kongress darf nie jene für gleich erklären, die vom Schöpfer ungleich erschaffen wurden.
Du willst den Artikel verabschieden lassen, um die Sklaverei abzuschaffen.
Ich kann den Krieg nicht beenden, solange wir uns nicht von der Sklaverei kuriert haben.
Vor 10 Jahren war das, als Steven Spielbergs Historiendrama Abraham Lincoln und dessen politischen Kampf um die endgültige Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten in den Blick nahm. Der Film spielte weltweit 275 Millionen Dollar ein und kassierte 2 Oscars. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Die US-AmerikanerInnen verehren ihren 16. Präsidenten, den sein Engagement am Ende das Leben kostete. Das mächtige Lincoln Memorial in Washington ist nur ein Zeugnis dieser Verehrung. Über 150 Jahre ist das jetzt her. Und wo trifft das Kino die Realität? Wie sieht es aus mit Wiedergutmachung und Entschädigung für mehr als 400 Jahre Rassismus? In den USA, der einst größten sklavenhaltenden Nation der Welt? Am Beispiel von Kalifornien zeigt unsere Autorin Kerstin Zilm, was möglich ist und was nicht.
The city of Manhattan Beach owes a debt to the Bruce family. The state of California owes a debt to the Bruce family. And this governor today is here to fix his signature to this bill to pay that debt to the Bruce family.
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom kommt im September 2020 nach Manhattan Beach, einem Küstenort nahe Los Angeles, rund 600 Kilometer südlich vom Regierungssitz in Sacramento. Er hat die weite Reise gemacht, um ein historisches Dokument zu unterschreiben. Das erste Gesetz in den USA, das es ermöglicht, Nachfahren enteigneter Afroamerikaner öffentliches Land zurückzugeben. Vor einer Bilderbuchkulisse aus wolkenlosem Himmel, Palmen, endlosem Strand und in der Sonne glitzerndem Pazifik wendet sich der Gouverneur an Anthony Bruce, den Ur-Ur-Urenkel von Willa und Charles Bruce, dem Ehepaar, dem dieses Grundstück am Meer einmal gehörte.
Well, as Governor of California, let me do what apparently Manhattan Beach is unwilling to do, and I want to apologize.
Er tue etwas, was der Ort Manhattan Beach offenbar nicht tun wolle, sagt Gouverneur Newsom, sich bei der Bruce-Familie für die Ungerechtigkeiten, die ihr widerfahren sind, zu entschuldigen.
Ich sage das als stolzer Kalifornier, dem bewusst ist, dass wir nicht auf alles in unserer Vergangenheit stolz sein können. Ich bin mir zum Beispiel bewusst, dass viele Menschen, die mit dem Traum von Reichtum und einem Neuanfang nach Kalifornien kamen, erleben mussten, dass dieselben Gesetze, dieselbe Form von Unterdrückung, dass Intoleranz, Hass und Rassismus an der US-Westküste nicht nur überlebten, sondern wuchsen und gediehen.
Willa und Bruce kommen Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihrem Traum vom Neuanfang aus New Mexico nach Los Angeles. Sie kaufen ein Strandgrundstück am Nordende von Manhattan Beach und gründen auf dem noch unerschlossenen Land eine Ferienanlage für Schwarze. Die ist so erfolgreich, dass sie das Nachbargrundstück kaufen und eine Gaststätte mit Tanzsaal und Übernachtungsmöglichkeit anbauen. Von Anfang an machen ihnen die weißen Nachbarn das Leben schwer. Sie errichten Parkverbote rund um das Bruce-Grundstück, sperren den Strand vor ihrem Gelände und schikanieren die Gäste. 1924 verbrennen Vertreter des Ku Klux Klan ein Kreuz vor der Pension. 3 Jahre später enteignet Manhattan Beach die Bruces und rund 2 Dutzend weitere, vorwiegend schwarze Nachbarn unter dem Vorwand, an dieser Stelle müsse dringend ein Park geschaffen werden. Die Gebäude werden zerstört, das Land liegt jahrzehntelang brach. Erst in den 1950ern schafft die Stadt oberhalb des Strandgrundstücks der Bruces eine Grünanlage.
And if I allow myself to just be lost in that, it remains beautiful. But when I look to my right and when I look to my left, and I see these beautiful homes owned by white people,
In diesem Park sitzt Kevon Ward im Sommer 2021 und schaut auf den Pazifik. Wenn sie sich im Anblick von Meer und Strand verliere, sei das alles schön anzusehen, sagt sie. Doch der Anblick der prächtigen Häuser rechts und links von der Wiese, die alle Weißen gehören, macht die Poetin und politische Aktivistin traurig. Den Bruces sei mit dem Land nicht nur ein Flecken vom Paradies genommen worden, sagt Kevon, sondern auch die Chance für sich selbst und ihre Nachfahren, hier Wohlstand und eine Gemeinschaft aufzubauen. Kevon Ward erfuhr im Sommer 2020 von diesem Teil der Geschichte ihres damaligen Wohnortes. Nach dem Mord an George Floyd kam auch Rassismus in der Vergangenheit von Manhattan Beach ans Licht. Ward gründete mit Freundinnen die Organisation Justice for Bruce's Beach und forderte eine Entschuldigung und Entschädigungen für die Nachfahren von Willa und Charles Bruce. Das sei nur logisch. Land wurde weggenommen, es müsse zurückgegeben werden.
It's the logical thing. The land was taken, it needs to be given back.
Doch nicht alle Bürgerinnen und Bürger von Manhattan Beach finden das so logisch.
We've already put up a Bruce's Beach plaque. There are laws in place on anti-discrimination.
In hitzigen Videokonferenzen des Stadtrats argumentierten sie gegen eine öffentliche Anerkennung des Unrechts und Kompensation. Die Stadt habe schließlich bereits eine Gedenktafel im Park errichtet. Es gebe Gesetze gegen Diskriminierung und überhaupt sei das alles lange her.
We are against the apology. This whole Bruce's Beach madness is bringing inner city troublemakers here. We want the right kind of people here in Manhattan Beach.
Die Diskussion bringe nur Störenfriede in den Ort. Die wolle man nicht in Manhattan Beach, sondern die richtige Sorte Menschen. Obwohl sich auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger für eine Entschuldigung aussprachen, stimmte der Stadtrat 4-1 dagegen. Kevon Ward und ihre Mitstreiter gaben nicht auf. Auf dem ehemaligen Bußgrundstück steht heute eine Ausbildungsstätte für Rettungsschwimmer. Sie entdeckten, dass es inzwischen dem Landkreis von Los Angeles gehört. Dort fanden sie Verbündete, die ihr Vorhaben unterstützten. Wenige Monate später verabschiedete das kalifornische Parlament das Gesetz zur Rückgabe von enteignetem Land. Am Tag, als Gouverneur Newsom es unterschreibt, steht Anthony Bruce, der Nachfahre von Willa und Charles, neben ihm und sagt ein Dankgebet.
Who am I, O sovereign Lord, and what is my family that you have brought me this far? And now, sovereign Lord, in addition to everything else, you speak of giving me a lasting dynasty.
Auch Kevon Ward tritt ans Rednerpult.
Justice for Bruce's Beach.
Yes!
Power to the people, power to my people.
Yes!
Yes!
Kalifornien hat einen Präzedenzfall für Reparationen in den USA geschaffen. Gouverneur Gavin Newsom.
We're moving from symbolism to substance. Not just for the descendants of the Bruce family.
Wir bewegen uns von Symbolismus zu Substanz. Nicht nur für die Nachfahren der Bruce-Familie, sondern für alle Familien, die durch Rassismus zerstört wurden. Dieses Gesetz kann ein Katalysator sein. Es kann überall auf der Welt kopiert und wiederholt werden.
Am selben Tag, am 30. September 2020, unterschreibt Gouverneur Newsom ein weiteres Gesetz. Mit AB 3121 richtet Kalifornien als erster US-Bundesstaat eine Taskforce zur Entschädigung von Afroamerikanern ein. Deren 9 Mitglieder sollen konkrete Vorschläge für eine Entschuldigung des Bundesstaates bei Opfern von Rassismus sowie für angemessene Reparationen vorlegen. Hunderte Experten, Wissenschaftler und Zeitzeugen sprechen vor dem Gremium. Ihre Aussagen werden aufgezeichnet.
The AB 3121 Task Force meeting is now called to order. Good morning. Before we begin,
Lisa Holder ist Mitglied der Task Force. Sie hat sich als Anwältin und Rechtsprofessorin auf Rassismus, soziale Gerechtigkeit und Systemwandel spezialisiert. Holder bezeichnet ihre Berufung zum Gremium als Ehre und große Verantwortung. Der Bericht müsse nicht nur moralische und materielle Grundlagen für angemessene Entschädigungen schaffen, sondern auch rechtlich solide sein, um Klagen standzuhalten. Eine Herkulesaufgabe.
Rassismus gegen Afroamerikaner ist umfangreich. Er betrifft alle Wirtschaftsbereiche, jeden Lebensbereich. Wir können nicht für individuelle Fälle entscheiden, für eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte Zeit. Wir müssen uns Rassismus über mehr als 4 Jahrhunderte anschauen. Ja, es fängt an mit Sklavenhaltung und geht weiter mit Rassentrennung in der Jim Crow-Zeit. Aber es gibt auch moderne Formen der Diskriminierung, die die Aufstiegschancen von afroamerikanischen Männern und Frauen nach wie vor einschränken. Wir evaluieren, welche Art von Wiedergutmachung die Geschädigten verdienen. Wir schaffen einen Prozess der Wahrheitsfindung und damit hoffentlich einen Versöhnungsprozess.
Das Fundament dafür sind Studien und Zeitzeugenberichte zu buchstäblich allen Lebensbereichen, darunter Umwelt, Wissenschaft und Forschung, Kunst, Kultur und Sport, Wahlrecht und Geschichtsunterricht, Justizsystem und Polizeibrutalität, Wohnungs-, Bildungs- und Gesundheitspolitik. Lisa Holder.
We see horrible, horrific statistics in healthcare around.
Wir sehen schreckliche, entsetzliche Statistiken zur Sterblichkeit und Lebenserwartung, zur Sterberate von Babys. Afroamerikanische Neugeborene sterben mit 3-mal größerer Wahrscheinlichkeit als weiße Babys. Ob sie überleben, hängt auch von der Rasse der entbindenden Ärzte ab. Das ist total schockierend.
Which is shocking.
Bemühungen um Entschädigung für Rassismus gibt es auf lokaler Ebene an mehreren Orten in den USA. Evanston in Illinois unterstützt beispielsweise Afroamerikaner finanziell bei der Anzahlung für Immobilien. Georgia gibt 650 schwarzen Frauen ein Grundeinkommen von monatlich $850. Detroit richtete eine Taskforce zum Studium von Reparationen ein. Bemühungen, im US-Kongress eine ähnliche nationale Kommission einzurichten, gibt es seit über 30 Jahren. Der demokratische Abgeordnete John Conyers brachte 1989 zum ersten Mal einen entsprechenden Gesetzesentwurf ein, HR 40. Die 40 im Titel beruft sich auf ein Dekret der US-Regierung von 1865. Es versprach nach Abschaffung der Sklavenhaltung denen, die in Knechtschaft gelebt hatten, 40 Morgen Land und einen Maulesel. Präsident Andrew Johnson, selbst ein ehemaliger Sklavenhalter, stoppte die Initiative nach weniger als einem Jahr.
I welcome everyone to today's hearing on HR 40 and the path to restorative justice. I'll now recognize myself for an opening statement.
HR 40 wird dem US-Kongress seit 1989 jedes Jahr vorgelegt. Auch im vergangenen Jahr hat das Gesetz wieder keine Mehrheit erhalten. Selbst der erste schwarze US-Präsident blieb skeptisch gegenüber einer Reparationskommission. Barack Obama argumentierte, Sklavenhaltung habe Schaden angerichtet, der durch Geld nicht ausgeglichen werden könne. Besser als Entschädigungen zu zahlen sei es, aktuellen Folgen des Rassismus mit politischen Entscheidungen zu begegnen. Der jetzige US-Präsident Joe Biden weicht Fragen zur Einrichtung einer Reparationskommission diplomatisch aus. Regierungssprecherin Jen Psaki.
Er setzt sich weiter für umfassende Maßnahmen ein, die dem systemimmanenten Rassismus begegnen, den es noch heute gibt. Eine Studie, die eine solche Kommission schaffen würde, kann dazugehören. Aber er setzt sich für einen regierungsübergreifenden Ansatz ein, der sicherstellt, dass Gerechtigkeit für alle Rassen Teil seines gesamten Regierungsprogramms ist.
Zurück in Kalifornien, eine Autobahnbrücke in Santa Monica. Feierabendverkehr rauscht aus der Innenstadt in Richtung Küste. Rechts im Blick der Pier, geradeaus das Meer, links ein Parkhaus, ein Gemeindezentrum mit Konzerthalle und ein Sportplatz, an dessen Peripherie vor einem Jahr ein Park eröffnet wurde, Historic Belmar Park. Schilder und eine Skulptur erinnern seither an eine wenig bekannte Geschichte. Bis zum Bau der Schnellstraße und des Gemeindezentrums in den 1950er Jahren florierte hier eine Gemeinschaft afroamerikanischer Familien. Die erste Tafel der Gedenkstätte zeigt ein junges Paar in Sonntagskleidung. Sie in festlichem Rock und Bluse, er in Anzug und Schlips, beide mit Hut, ein Baby in ihrer Mitte. Es sind Charles und Selena Brunson, die 1907 mit ihrem Sohn Donald auf dem Pier für einen Fotografen posierten. Donald war das erste afroamerikanische Kind, das in Santa Monica geboren wurde. Sein jüngerer Bruder, Vernon Brunson, war Nichelle Monroes Großvater.
And when the freeway came, I remember my grandfather telling me,
Mein Großvater erzählte mir, dass sie von Mitarbeitern einer Behörde rausgejagt wurden, als die Schnellstraße gebaut wurde. Ich war damals sehr jung, nicht einmal 10 Jahre alt und wusste nicht, was Enteignung bedeutet. Vielleicht hat er den Begriff gar nicht gebraucht. Aber er sagte, dass sie wegen der Straße aus ihrem Haus vertrieben wurden und umziehen mussten.
Die enteigneten Familien bekamen für ihre Immobilien nur einen Bruchteil des Marktwertes. Ihre Häuser wurden niedergebrannt.
How insulting. How can you imagine?
Was für eine Beleidigung. Erst werden sie vertrieben und bekommen nicht das, was ihr Haus wert ist, und dann müssen sie zuschauen, wie es abgefackelt wird. Die Botschaft ist deutlich. Das ist nichts wert. Du bist nichts wert. Verschwinde.
Get out of here. We wish you weren't here.
Die Errichtung der Gedenktafeln am Sportplatz ist ein Versuch der Stadt für Wiedergutmachung. In einem weiteren Schritt bietet Santa Monica Überlebenden und Nachfahren der Enteignungsaktion an, städtische Wohnungen vergleichsweise günstig zu mieten. Nichelle Monroe versteht nicht, warum sie sich für eines der 100 Apartments bewerben sollte. Die Sängerin mietet eine Wohnung in Pasadena, 40 Kilometer nordöstlich von Santa Monica.
Why am I renting anything? When you took my family's property, let's start there. What's the value? What's the market value of what you've taken?
Warum soll ich wieder etwas mieten, wenn ihr meiner Familie ihr Haus weggenommen habt? Ich will wissen, was das Haus heute wert wäre. Gebt mir diese Summe und überlasst mir die Entscheidung, was ich mit dem Geld mache. Entschädigung fängt damit an, dass ihr mir alles zurückgebt, was ihr uns genommen habt. Und zwar nicht in kleinen Happen und Beleidigungen, die ihr uns vor die Füße werft.
Landbesitz ist ein zentrales Thema der kalifornischen Reparationstaskforce. Die Hindernisse, die Afroamerikanern dafür in den Weg gelegt wurden, seien eine Hauptursache für das anhaltende Wohlstandsgefälle zwischen Schwarz und Weiß, erklärt Rechtsexpertin Lisa Holder. Das Durchschnittsvermögen einer weißen Familie in den USA liegt bei gut $170.000. Afroamerikanische Familien besitzen nur rund 10% davon.
Sie bekamen keine Chance, Land zu besitzen. Wenn es ihnen gegen alle Widerstände trotzdem gelang, wurde es ihnen wieder genommen, durch Regierungsentscheidungen oder Aktionen von Individuen. In unseren Anhörungen geht es immer wieder um Land. Wie bekommen wir es in die Hände von den Menschen, denen es gestohlen wurde, und denen, die nicht einmal die Chance bekamen, damit Wohlstand aufzubauen.
Thank you, Madam Chair. My name is Jonathan Burgess, and I'm here to testify on behalf of the entire Burgess family, but all the pioneers that came to Gold Country and were in California throughout the year 1849 and beyond.
Jonathan Burgess' Familiengeschichte von Diskriminierung, Betrug und Enteignung beginnt mit Sklavenhaltung und erreicht einen neuen Höhepunkt im Goldrausch Kaliforniens. Seine 10 Minuten vor der Taskforce reichten nicht einmal ansatzweise, diese Geschichte zu erzählen und die Dokumente zu zeigen, die ihre Richtigkeit beweisen, sagt der Feuerwehrmann. Er lebt in 5. Generation in Coloma im Norden Kaliforniens. Sein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater hinterließ einen handgeschriebenen Lebenslauf in der Familienbibel. Demnach kam Rufus Burgess 1849 nach Kalifornien. Er hieß damals Nelson Bell. Das war sein Sklavenname, denn er kam als Eigentum eines Sklavenhalters aus den Südstaaten an die US-Westküste.
When the gold rush hit, a lot of pioneers from the South and the East and all over came to California.
Als der Goldrausch anfing, kamen viele Pioniere aus dem Süden und dem Osten auf dem Landweg und übers Meer. Und sie brachten Sklaven mit. Obwohl in Kalifornien, einem sogenannten Free State, Sklavenhaltung verboten war, konnten sie sie für sich arbeiten lassen. Ein Gesetz ermöglichte das denen, deren Erstwohnsitz nicht in Kalifornien war.
Rufus Burgess und sein Sohn kauften sich nach ein paar Jahren Arbeit ihre Freiheit. Sie gründeten eine Schmiede, kauften Land am Fluss und bauten einen erfolgreichen Landwirtschaftsbetrieb mit Obstplantagen und Gemüsefeldern auf. Fast 100 Jahre später, 1941, wurde der Familie dieses Land und der Betrieb genommen. Ein Unternehmen wollte mit Baggern nach Gold und anderen Mineralien im Fluss graben. Als mehrere schwarze Landbesitzer ihre Grundstücke nicht verkauften, schritt die Stadt ein, erzählt Jonathan Burgess.
Der Enteignungsprozess begann. Sie nahmen sich das Land der Schwarzen am Fluss, auch das meiner Familie. Obstplantagen und Ackerland wurden als wertlos beurteilt. Meine Familie wurde von ihrem Land verjagt.
Er möchte von Kalifornien Geld für das Land, das heute dem Staat gehört. Wiedergutmachung und Entschädigung für mehr als 400 Jahre Rassismus in den USA können viele Formen annehmen. Die kalifornische Taskforce wird sich beim Verfassen ihrer Empfehlungen auch an internationalen Vorbildern orientieren.
Truthful narrative has to be taught moving forward.
Die volle Wahrheit muss darüber erzählt werden, welchen Beitrag Afroamerikaner in diesem Land geleistet haben und das Potenzial, das absichtlich unterdrückt wurde. Unsere Hoffnung ist, dass das Material, das wir in stundenlangen Anhörungen sammeln, in Schulen und anderswo gezeigt wird, als Grundlage für eine weitreichende Aufklärung. Auch indem wir die Wahrheit sagen, schaffen wir Wiedergutmachung.
Die Taskforce wird ihren Bericht in zwei Teilen veröffentlichen. Der erste ist in diesem Juni fällig. Der zweite, mit konkreten Empfehlungen dafür, wer welche Entschädigungen erhalten soll, wird im nächsten Jahr erscheinen. Die kalifornische Regierung muss dann entscheiden, welche Reparationen sie genehmigt.
Rassismus und Sklavenhaltung. Afroamerikanische Opfer entschädigen. Kerstin Zilm berichtete. Hören Sie auch gerne rein in unseren Weltzeit-Podcast Demo Hochburg Portland. Weißes Engagement für schwarze Belange. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.